Danke auch für die Organisation, mir heute die Möglichkeit, über diese alternative Glukosemessung oder Blutzuckermessung, wie man es salopp sagen kann, in der Behandlung des Diabetes mellitus zu referieren und auch einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Und ich habe auch, weil das Thema sehr eng mit damit zusammenhängt, Glukosemessung und Insulinpumpentherapie noch einen kurzen Part angehängt. Das neue Medium zur Zuckermessung ist der Gewebszucker. Ich werde am Anfang den Gewebszucker darstellen. Was bedeutet das? Dann die Messsysteme und ihre Eigenschaften zeigen, dann die Interpretation der Messwerte, die nicht ja ganz leichter Blutzucker sind, und dann noch die Insulinapplikation in Form dieser Pumpen darstellen. In den 80er Jahren war es möglich, dem Patienten durch tragbare Blutzuckermessgeräte den Blutzucker selber zu Hause auch zu bestimmen und damit eben einen besseren Verlauf darstellen zu können. Seit dem Jahr 2015 bieten nun mehrere Hersteller die Möglichkeit, den Gewebszucker als Therapietool für den Patienten zu nutzen. Somit fällt auch dieses regelmäßige 8 bis 10 Mal Blutzuckermessen für den Patienten weg, was ja auch ein schmerzhaftes Ereignis ist. Und zudem sehen wir durch den kontinuierlichen Gewebszuckermessung den Glukoseverlauf viel genauer. Die Systeme zeigen Werte alle 5 bis 15 Minuten und haben eine durchgehende Grafik dazu. Und darauf, aufgrund einer Grafik kann man viel besser sagen, was soll man denn an Insulindosierung und was soll man denn eigentlich ändern, um es zu verbessern, und als mit den punktuellen, bisher nur verfügbaren Blutzuckermessungen. Die Gewebszuckermessmethodik in den Systemen ist mittlerweile eine sehr genaue Messmöglichkeit. Die Technik ist schon sehr viel robuster und die platzierten Sensoren, subkutan liegen die alle, halten zwischen 7 und 14 Tage bis zu 90 Tage mittlerweile. Der Gewebszucker ist im Vergleich zum Blutzucker ein anderes Medium. Bei starken Schwankungen, bei steigenden Werten zum Beispiel, hinkt der Gewebszucker dem Blutzucker ca. 12 Minuten hinterher, bei fallenden Werten etwa 6 Minuten. Jetzt habe ich das Ganze mal grafisch aufgezeigt. Schwarz ist der Blutzucker, ein steigendes Ereignis und nachher anschließend abfallen. Und der Gewebszucker, wenn man das jetzt einfach mal grafisch die Physiologie im Gewebe nachzeigt, sehen Sie, man erreicht nicht unbedingt im Gewebe, wenn das schnell sich ändert, auch die gleichen absoluten Höhen, insbesondere im unteren Bereich. Das heißt, wenn man im Gewebszucker manchmal sehr niedrige Werte sieht, sind die im Blutzucker häufig schon etwas niedriger. Das muss man beachten bei der Therapie und der Therapieentscheidungen. Jetzt, wie genau sind die Messsysteme? Bei den Blutzuckermesssystemen gibt es eine ISO-Zertifizierung, die schon relativ klar ist. Die ist abgedatet worden im Jahr 2015 zu 15% Messungenauigkeit. Alles drüber wollen wir eigentlich nicht mehr im klinischen Alltag sehen. Bei den Gewebszuckermesssystemen ist das noch nicht ganz so klar definiert. Es zeigt sich immer mehr heraus. Der sogenannte MRD, der wird auch bei allen Geräten angegeben, das ist der Mean Absolute Relative Deviation von ca. 10% können im Patientenalltag verwendet werden. Wenn die Geräte kalibriert werden müssen, sollte man das nicht in Extrembereichen machen, weil sonst man die Ungenauigkeiten sich addieren. Das Blutzuckermessgerät, mit dem kalibriert wird, kapillär, hat einen Messfehler, und das System auch noch bei starken Schwankungen. Deswegen möglichst im homogenen Bereich kalibrieren, wenn das notwendig ist, dann hat man auch keine inakzeptablen hohen Abweichungen. In dem Fall kann dann der Gewebszucker statt des Blutzuckers zur Therapiefestlegung genommen werden. Dafür gibt es auch schon zugelassene Geräte. Jetzt wollte ich noch mal genauer zeigen, weil das ein sehr abstrakter Begriff ist, diese Mean Absolute Relative Deviation, MRD. Ich sage dazu immer, das ist die Fehlerrate. Was bedeutet das? Ein MRD von ca. 12%. Das heißt, 88% der Werte liegen im akzeptablen Bereich A und B. Ich habe das hier so eine Error-Grid-Analyse einfach mal abgebildet von einem Messsystem. Hier ist der Bereich A. Ich umfahre das A und B. Ich umfahre den Bereich A und B einfach mal. Und man schaut möglichst, dass die Punkte möglichst alle natürlich in diesem klinisch relevanten Bereich liegen. Das heißt, MRD von 12%. 88% liegen im akzeptablen Bereich. Jetzt möchte ich kurz die in Österreich verfügbaren Gewebszuckermesssysteme, die Sie wahrscheinlich schon zum Teil auch kennen, kurz darstellen. Das ist das Abbott Freestyle Libre mit dem Receiver. Hier ist der Sensor mit dem Speicherchip für die Gewebszuckermesswerte. Dieser Chip hat die Möglichkeit, 8 Stunden die Werte zu speichern und ist der Applikator, mit dem das angebracht wird. Dann die Dexcom-Familie, die schon relativ weit aufgestellt ist. Der Dexcom G4 Platin war das erste genauere Gerät von der Firma. Mittlerweile sind wir beim Dexcom G5 Mobile. Warum heißt das Mobile? Das ist ein System, was eben mit dem Sensor, der sitzt hier unten drauf, hier ist ein Sensorschub beim G4 gezeigt, hier nicht. Der Transmitter übermittelt die Daten entweder an ein Smartphone oder an einen Receiver. Und bei Apple gibt es eben noch die Apple Watch, dann könnte man das auch noch auf die Uhr übertragen. Ab 2018 gibt es ein Nachfolgemodell, was bedeutend kleiner ist als dieses G5 Mobile, was doch relativ groß aufträgt. Das ist etwa wie ein kleiner Finger von der Größe. Jetzt habe ich Tragemöglichkeiten hier dieses Dexcom-Sensors aufgezeigt. Die meisten tragen es im Abdominalbereich mit Transmitter, also mit dem Transmitterübertragung in dem Fall auf ein iPhone oder eben hier am Oberarm geht das auch. Zum Teil nehmen Leute Schutzfolien, muss nicht unbedingt sein. Bei Kindern, auch da ist es zugelassen, Bauch und Rücken zum Beispiel. Jetzt der Freestyle Libre, der ist nur zum Tragen am Oberarm geeignet, im abdominalen Bereich funktioniert es nicht. Warum, kann ich nicht erklären, aber man darf es nur am Oberarm tragen. Der wird hier mit dem Stempel an dem Oberarmbereich irgendwo angebracht, das kann auch auf der Rückseite hier sein. Und im Endeffekt, wenn er appliziert wird mit dem Scanner, von dem Patienten in 5 cm Entfernung die Werte abgescannt. Wie gesagt, der hat einen Speicher über 8 Stunden, das heißt, der Patient sollte alle 8 Stunden einmal mit dem Scanner drüber gehen, um alle Werte zu haben möglichst. Er kann alle Viertelstunde scannen, hat dann mit immer den aktuellen Wert. CGM-Systeme, die noch nicht in Österreich verfügbar sind, aber vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren kommen, das ist das System von Roche Diagnostik, der AccuCheck Insight CGM. Auch hier wieder ein Sensorschuh mit dem Sensordraht, der da unten angebracht ist, ein Transmitter, der Applikator und alle neuen Geräte gehen nur noch über Smartphones. Hier der Medtronic Guardian Connect von der Firma Medtronic eben gesagt. Auch hier wieder ein iPhone in diesem Fall und hier der Transmitter. Was ist am Guardian Connect Neues? Das ist ein Gerät, was die Technik aus der Pumpentherapie, die SmartGuard-Technik aus der Medtronic G640 übernommen hat. Man nimmt die Warntechnik und setzt sie so ein, wenn der Patient die Insulindosis, die er appliziert hat, also Basalinsulin als auch aktives, kurzwirksames Insulin in das System eingibt und er hat eine Grenze, die er vorgibt, zum Beispiel einen Wert von 90 will er nicht unterschreiten oder von 80 im CGM, besteht die Möglichkeit, dass das System auch schon eine Stunde vor, indem es schaut, geht sich die gegebene Insulinmenge mit dem Verlauf aus, erreiche ich diese Grenze oder erreiche ich sie nicht. Und wenn das so die Grenze unterschritten wird, sagt das System, gibt dann eine Stunde vorher einen Alarm, sodass der Patient eventuell auch gleich Glukose nehmen kann. Oder wenn das mit einer Insulinpumpe kombiniert, natürlich die Insulinzufuhr abstellt. Also das ist ein etwas weitergehendes Gerät. Hier habe ich nochmal ein Bild rausprojiziert. Hier ist in der Mitte der Gewebszuckerwert, die Trendpfeile, die eben jedes CGM-System mitliefert. Das heißt, es ist nicht ein statischer Wert, sondern das System liefert immer auch einen Trend. Geht es aufwärts, geht es abwärts, ist es parallel. Hier ist es aufgezeigt mit stark steigen. Hier unten ist die 6 Stunden Verlaufskurve aufgezeigt auf dem Teil. Man kann Betätigungen, also als Eventmarker einsetzen. Die nächste Kalibration zeigt dieses Gerät auch immer an. Das muss 2-mal am Tag kalibriert werden zum Beispiel. Jetzt geht es weiter mit einem Ende des Jahres wohl verfügbaren System, das Everense von Senseonic. Das wird bei uns von der Firma Roche vertrieben werden. Das ist ein implantierbarer Sensor. Das ist der erste implantierbare Sensor. Sie sehen, der ist etwa so groß wie ein Fingernagel. 6 mm stark, wird mit einem Applikator nach Hautschnitt irgendwo im Oberarmbereich implantiert. Dann wird das mit Steristips wieder zugeklebt und nach 2 Stunden kann man dann den Transmitter aufsetzen, der dann die Gewebszuckermesswerte aus dem System an den Transmitter und wieder an ein Smartphone weitergibt. Das ist die nächste Zukunft. Was hat das für einen Vorteil? Das zu implantieren, der Sensor hält dann 90 Tage. Kurzer Vergleich der Systeme, G5, G4 und Freestyle Libre sind derzeit in Österreich verfügbar. Der Freestyle Libre hat eine Tragedauer des Sensors von 14 Tagen, hat eine Abweichung, liegen alle zwischen 9% und 10% im MRD, sind beide zugelassen zur Therapie ohne Blutzuckermessung, nur zur Kalibrierung beim Dexcom. Der Guardian Connect, wie vorgestellt, mit den Voralarmen. Hier liegt diese Tragedauer so maximal 6 Tage. Der ist nicht zugelassen zur alleinigen Therapie ohne Blutzuckermessung. Der Insight, was hat der Besonderes? Der hat eine Software, die den Zeitversatz, wie ich ihn vorhin grafisch gezeigt habe, von 12 Minuten bei Steigen und 6 Minuten bei Fallen, versucht auszugleichen, sodass es immer einen Zeitversatz von maximal 5 Minuten ergibt. Wie gesagt, haben wir aber auch noch nicht in der Praxis gesehen, wie es wirklich funktioniert. Dann der Dexcom G6, wie genannt, der ist bei Bedarf zu kalibrieren. Das ist was Neues, also nur wenn der Patient meint, er müsste es kalibrieren, muss es, dann hat er ein MRD von, wenn er kalibriert, von 8% knapp und wenn er nicht kalibriert, ist ein bisschen höher. Und der Everenze ist etwa, das ist der Vorteil mit den 90 Tagen, weil das implantiert wird. Alle CGM-Systeme haben ein elektronisches Tagebuch, das heißt, der Patient trägt alle Ereignisse, die er macht, in das Gerät ein. Also Insulinspritzen, Sport, Basalspritzen, Nahrungsaufnahme, es wird alles dort abgelegt. Die Systeme werden über einen USB-Anschluss mit dem PC ausgelesen oder, wenn es über ein Smartphone geht, an eine Datenbank in der Cloud übermittelt, wo man die Daten dann wieder analysieren kann. Auswertsysteme kurz gefasst, die Firma Dexcom haben ein eigenes Programm, dann die Firma Abbott, ihr Ambulatory Glucose Profile bekommt jeder Patient und auch jeder Arzt, wenn er Patienten diesbezüglich betreibt. Und ein internationales Programm ist das DiaSend-Programm, was in der Cloud läuft, also das heißt, die Daten werden nicht auf dem lokalen PC gespeichert, sondern im Netz und von den Patienten auch selber dorthin abgeladen. So, wie bewertet man jetzt diese vielen Daten? Man hat alle 5 bis 15 Minuten über 24 Stunden Daten. Das sieht natürlich ganz anders aus als vielleicht 8 Blutzuckermessungen am Tag. Und da gibt es jetzt neue Parameter, die ein sehr gutes Abbild darstellen. Das ist die mittlere Glucose über die gesamte Zeit, die gewählt wurde. Die Glucose-Variabilität, das heißt, wie viel schwankt die Glucose im Mittel in den Tagen über 24 Stunden. Und man hat sich jetzt geeinigt, den Zielbereich für so Systeme zwischen 70 und 180 festzulegen und den Zielbereich und den Bereich unter 70 zu definieren, weil das ja die Hypoglykämie-Rate sozusagen widerspiegelt. Und wenn man diese Parameter kontinuierlich von den Patienten erhebt und auswertet und analysiert, sieht man, dass der HbA1c eigentlich die Stoffwechsellage, so wie wir immer gelernt haben, sehr unzureichend abbildet. Das liegt darin, dass der HbA1c nicht eine gleichmäßige Glykosylierung darspiegelt, sondern es reicht schon, wenn ein Patient 3 Tage 300er Werte hat, dann geht der HbA1c im Mittel so um 0,4, 0,5 Prozentpunkte rauf, was durch eine Erkältung oder durch eine schwere Infektion durchaus mal ein paar Tage sein kann, dass der Blutzucker doch mal oder der Zucker doch mal bei 300 hängt. Deswegen bildet eigentlich der HbA1c die Stoffwechsellage nur unzureichend ab. So, was sagt man? Wo kann man sich jetzt orientieren mit diesen Werten? Wo soll man denn hin? Das ist ja das wieder, man muss ein Ziel mit dem Patienten ausmachen, auch mit diesem System. Wo will er denn hin? Also eine gute, sehr gute Stoffwechsellage ist eine mittlere Glucose über die ausgewertete Zeit zwischen 130 und 140. Eine Variabilität von 40 ist schon sehr gut. Und im Zielbereich 70 bis 180 zwischen 60% und 80% der Zeit und nicht mehr als 9% unter 70. So, hier ist so eine statistische Analyse von einem Abbott-Beispiel. So liefert das System einem die Daten. Sie sehen hier die mittlere Glucose, 144 Milligramm, im Zielbereich 61% und am Zielbereich 13%. Da schrillen schon wieder die Glocken, das ist sehr viel. Wir haben hier in der allgemeinen Darstellung alle einzelnen Punkte über diese 21 Tage, hier oben ist das Datum, über diese 21 Tage alle einzeln abgebildet. Sie haben hier den medianen Verlauf. Der Zielbereich ist hier mit 70 bis 180 angegeben und die Einzelpunkte. Und was man hier schon sieht, wir haben sehr viele nächtliche tiefe Werte. Das fällt hier auf. Und das wird nochmal extra grafisch hier herausprojiziert in diesen Farben. Unter 70 abends, 18 Uhr in diesem Fall, und hier um 6 Uhr, von 0 bis 6 Uhr etwa Problembereich. Das kann man schon mit einem Blick dann sehen, aha, hier gibt es Probleme. Der Patient hat 82% der Zeit dieser 21 Tage den Sensor getragen. So, jetzt ein anderes Beispiel aus dem Patientenalltag. Das ist ein älteres Beispiel. Sie sehen es hier an den Normbereichen. Ich habe mich da auch erst adaptieren müssen. Da war noch 70 bis 130 eingestellt. Aber ich zeige es eigentlich nur deswegen, um den einzelnen Verlauf eines Tages hier mal darzustellen. Hier gibt der Patient die Mahlzeit ein, das schnellwirksame Insulin dazu, das Basalinsulin. Er hat zweimal am Tag gegessen und hatte diesen Verlauf. Sieht eigentlich ganz brauchbar aus an dem Tag. Am nächsten Tag sehen wir aber, aha, hier gibt es doch postprandial höhere Werte. Dann gibt es einen einfachen Anstieg. Was ist hier passiert? Kann man dann fragen, was hat der Patient gemacht? Hier hat er eine Bemerkung eingegeben, sportliche Betätigung. Deswegen ist er hier heruntermarschiert. Nächstes Bild, das ist immer noch derselbe Patient. Weitere zwei Tage und man sieht ja auch wieder postprandial geht es doch immer sehr rasant nach oben. Auch hier aus einer Normoglykämie heraus oder aus einem sehr guten Bereich steigt es doch weg. Wie könnte man diese Daten jetzt interpretieren? Das ist ja dann eine Aufgabe des Doktors, diese Kurven zu interpretieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und dem Patienten auch zu zeigen. Und zu zeigen, da, wenn das so ist, so, müssen wir überlegen, ist das oder das. Wie könnte man diese Kurve zum Beispiel interpretieren? Postprandial liegen die Glukosewerte höher in den meisten Tagen. Verbesserungsmöglichkeit, man könnte eine höhere Insulindosis zur Mahlzeit geben. Eine Interpretationsmöglichkeit. Jetzt ein anderes Therapiebeispiel eines Typ-1-Diabetikers. Ein Jahr hat er schon das CGM-System. Auch hier wieder das Screenshot. Mittlere Glukose 180, 53% im Zielbereich, 4% unterm Zielbereich. Hier, das ist die Zeiten unterm Zielbereich aufgeführt. Wie ist der Patient zu uns in die Klinik gekommen? Am Aufnahmetag in der Nacht hat er gefürchtet oder beziehungsweise schon aus dem Wissen heraus, dass es hier etwas schwierig wird, extrem viel Glukose zu sich genommen, sodass er schlussendlich bei knapp 500 Gewebszucker gelandet ist und das hat dann zur stationären Aufnahme geführt. Was war die Ursache für diese Problematik? Wir haben vorhin die Grafik eben gesehen. Vorher sah die Kurve so an, am einen Tag so, aha, hier haben wir schon wieder das erste Problem. Hier gehen die Gewebszuckerwerte deutlich unter 70. Was zum Anstieg führt. Wenn man dann die Analyse wieder anschaut, sieht man das hier. Das ist nämlich die Grafik von diesem Problem. Hier habe ich die Therapie aufgeschrieben. Wie war der Patient eingestellt? Er hat eine Lantusgabe einmal 30 Einheiten am Abend, zwei Einheiten Novorapid zur Broteinheit. Eine Einheit senkt den Blutzucker um 40 und einen Zielwert von 100 hat er vorgegeben. Das ist eigentlich eine ganz passable Einstellung. Aber er hat schlussendlich die 30 Einheiten Lantus über Nacht waren zu viel. Was haben wir einfach gemacht? Wir sind hergegangen, haben die Basaldosis aufgeteilt und sie einer guck, dieses Problem ist weg. Also durch eine einfache Therapieumstellung kann man nächtliche Glykämie natürlich auch minimieren. Sieht man dann dort relativ einfach. Jetzt noch ein Screenshot sozusagen aus dem Diasend-System, in der Cloud arbeitenden System. Hier ist ein Patient, ein Tag, der ist mit einer Insulinpumpe therapiert. Hier sehen Sie den Basalverlauf als blaue Kurve, die prandialen und Korrekturboli, rot die Basalunterbrechung, hier die Blutzuckerwerte oder Gewebszuckerwerte, die Kalibrationspunkte, das ist ein Dexcom-System gewesen, deswegen zweimal am Tag kalibrieren. Und hier ist der Gewebszuckerverlauf. Und Sie sehen, das ist schon ein recht glattes Profil. Auch hier ist wieder 70 bis 180 eingestellt. Und hier sind die Daten der Pumpe abgebildet, die Basalrate, die Kohlenhydratmengen zu den einzelnen Uhrzeiten und die Boligabe samt Korrekturen. Wie sieht dann der Auswertung in diesem System aus, des CGM-Systems? Wir haben hier eine mittlere Glukose von diesem Patienten von 160, eine Variabilität von 34 und 88% im Zielbereich, 70 bis 180 und 8% unterm Zielbereich, also gerade noch akzeptabel. Mit dem Diasend-System, das ist das, was die Zukunft höchstwahrscheinlich bringen oder sehr viele, die in dem Bereich tätig sind, sagen, das wird die Zukunft werden, ist die Möglichkeit einer telemedizinischen Betreuung möglich, da der Doktor einfach in das System einsteigt und sich die Daten des Patienten anschaut und der eine E-Mail schreibt und sagt, dann habe ich Probleme, schau mal, was könnte man denn da verbessern. So, jetzt will ich noch ganz kurz Insulin-Applikationsmöglichkeiten auch noch kurz außerhalb der Insulinpumpe sagen. Die subkutane Nadel und der Pen ist bekannt, will ich nicht näher hin. Dann gibt es seit diesem Jahr den sogenannten iPort von Medtronic und natürlich die Insulinpumpen. Was ist das? Ich will es nur ganz kurz vorstellen, was ein interessantes Tool ist. Das ist im Prinzip ein System, ein Reservoir, was mit den bekannten Kathedernadeln der Insulinpumpe arbeitet. Man klebt das auf, implantiert das hier subkutan mit dem kleinen Teflonkanüle und der Patient kann mit der Pennnadel einfach dort hineingehen und multiple, so oft er will, kleine Dosen an Insulin geben. Das hat den großen Vorteil, dass er auch kleine Korrekturen vornehmen wird. Wegen einer halben Einheit oder einer Einheit wird er kein Insulin spritzen mit dem Pen, vielleicht mit so einem System schon. Das wird vielleicht auch eine zukünftige Möglichkeit, wenn einer keine Pumpe tragen will, mit einem Pen schmerzärmer Insulin zu applizieren. So, in der Insulinpumpentherapie wird in der Regel kurzwirksam analoges Insulin verwandt. Die Handelsnamen sind Novorapid, das Insulin Aspart, Humalog, das Insulin Lispro und Apridia, das Glulisin. Jetzt, bevor ich zur klassischen Pumpe komme, möchte ich kurz noch das System PAC der Firma Sicco vorstellen. Das wird auch im Laufe des Jahres verfügbar sein in Österreich. Ob es eine Krankenkassenabdeckung gibt, ist noch nicht klar. Das ist eine einfache Membranpumpe, die für den Typ-2-Diabetiker gewählt werden. Wir haben voreingestellte Basaleinheiten zwischen 16 und 60 Einheiten und pro Knopfdruck werden 2 Einheiten Insulin für den Bolus abgegeben. Dieses System muss alle 72 Stunden gewechselt werden. Das ist bis auf die Steuereinheit ein Einwegprodukt. So, jetzt zeige ich ganz kurz noch die klassische Insulinpumpe mit dem Kabel oder Schlauch, wie manche sagen. Die Kanülen zur Injektion des Insulins wird im subkutanen Fettgewebe plantiert, muss alle 72 Stunden gewechselt werden. Die Insulinpumpen müssen vollständig programmiert werden. Wie sieht so eine Programmierung einer Insulinpumpe auf? Das ist im Prinzip eine funktionelle Insulintherapie, bloß geben wir nicht ein Basalinsulin morgens und abends oder einmal am Tag, sondern programmieren in die Pumpe mit dem kurzwirksamen Insulin hier jetzt im Halbstundentakt eine Basalrate vor. Der Kohlenhydratfaktor wird eingegeben, die Menge an Insulin, die gebraucht wird, um den Zucker abzusenken und den Zielwert und natürlich die Wirkzeit des Insulins. Mit dem Boluskalkulator wird dann errechnet, schaffen wir das Ziel, ja oder nein, oder brauchen wir mehr Insulin? Klassische Kabelpumpen, die in Österreich jetzt eigentlich hauptsächlich verwandt werden, das ist die Minimed G640 von Medtronic oder die AcuCheck Insight von Roche. Wie werden die Kanülen platziert? Sie werden alle mit Applikatoren gemacht. Das macht man nicht mehr von Hand, weil sonst das Problem, die Teflon-Kanüle adäquat in das subkutane Fettgewebe zu bekommen, ist sehr schlecht ist. Das heißt, es würde schlechtere Ergebnisse geben. Hier mit so einem Applikator im Bauchbereich. Hier sehen Sie, da ist sicherheitshalber die Nadel schon, wenn man das rauszieht, schwenkt die gleich ein. Und hier ist die Kanüle, also hier unten ist die kleine Kanüle mit dem Klebepflaster. Und nachher wird hier der Clip einfach draufgesetzt. Wie kann man sowas tragen? Hier in der BH-Tasche oder direkt am BH oder als Clip, die Medtronic hier am Hosenbund, auch hier wieder im Bauchbereich zu applizieren, die Teflon-Kanüle. Eine weitere Möglichkeit, die zunehmend beliebter wird, ist die sogenannte Patchpumpe, weil sie eben kein Kabel hat. Das ist von der Firma Ypsomed. MyLife Omnipod heißt das Gerät. Das ist hier die Einwegpumpe, das ist die komplette Pumpe und das ist die Fernbedienung. Dieser Pod, wie die Pumpe heißt, wird alle 72 Stunden gewechselt und es ist ein Einwegprodukt. Das heißt, nach 3 Tagen fliegt das weg. Wie funktioniert das ganze System? Also der Pod wird umgedreht, wird hier hinten manuell mit Insulin befüllt, 200 Einheiten gehen dort hinein, dann wird er aufgeklebt irgendwo vom Patienten, so wie der das hier macht, und per Knopfdruck, das sieht man hier, drückt er auf den Knopf, wird die Kanüle automatisch vom System ausgefahren. Der Patient muss gar nichts mehr selber machen. Was ist der große Vorteil dieses Systems? Das wird unter 45 Grad eingebracht und damit haben wir eine Eindringtiefe von 6 mm. Das ist sehr, sehr wenig. Da kommen wir mit den klassischen Kanülen nur schwer ran. Und deswegen ist es auch relativ gut zu platzieren. Man kann die denn deswegen auch am Oberarm, am Rücken, am Bein oder hier wieder am Oberarm oder hier. Das fand ich sehr futuristisch. Aus dem Internet ist das Bild. Der Herr trägt es eben dort. Und den Dexcom-Sensor hat er hier unten. Also es ist eine CGM-gesteuerte Insulinpumpentherapie. So, was wird die Zukunft werden? Die Firma Medtronic hat schon die Minimed G670 frei verfügbar. In den USA gibt sie es auch schon für die Patienten. Was macht diese Pumpe? Die steuert nicht mehr nach einer vorgegebenen Basalrate die Insulinabgabe, sondern nach dem CGM-Verlauf des Messsystems und gibt so und so viel Insulin automatisch. Der Patient muss dort nichts mehr machen. Die schaltet sich selber ab und wieder an. Nur der Patient muss den Mahlzeitenbolus noch eingeben. Deswegen ist das ein geschlossenes Hybridsystem, so heißt es auf einem Fachjargon. Also der Patient muss die Mahlzeiten kalkulieren und den Bolus dafür geben. Der Rest geht automatisch. Hat noch so ein paar Haken, weil die Pumpe manchmal doch relativ früh den Patienten aus dem Closed-Loop-System hinauswirft und man nicht so ganz so einfach wieder hineinkommt. Aber es funktioniert schon. Und als weiteres Projekt sind mehrere Gruppen in den USA tätig. Und es gibt auch schon vollständig entwickelte Pumpen, das ist sogenanntes bihormonales Pumpensystem. Das ist eine Insulinpumpe, die vollautomatisch geschlossen mit dem CGM-System die Basalrate abgibt und auch der Patient kein Insulinbolus mehr zur Mahlzeit gibt. Das macht das System automatisch. Er kann, wenn er möchte, die Mahlzeit dem System anzeigen, indem man einen Knopf drückt und vielleicht auch noch sagt, ist es eine große Mahlzeit oder ist es nur eine kleine Mahlzeit. Und das ganze System funktioniert deswegen so stabil und ohne Festlegungen des Patienten, weil gegen Hypoglykämien, wenn das System sagt, der CGM-Wert fällt, der Trend fällt, es wird schwierig, einfach kleinste Dosen an Glykagon gibt. Und damit kann man die Insulinwirkung sehr, sehr schnell und gut abfangen, was zu einem sehr stabilen System führt, was derzeit aber nur über 5 Tage stabil ist. Das Problem liegt daran, dass das Glykagon noch nicht stabiler ist als 5 Tage. Das heißt, das ist noch in Begutachtung ein verändertes Glykagon, was auch über 6 Monate stabil ist. Ist es in Entwicklung, ist es in Prüfung, wird wahrscheinlich noch 2 Jahre dauern, bis wir es dann haben, weil man nicht weiß, was passiert, wenn man einem Patienten Glykagon chronisch gibt. Das haben wir noch nie gemacht, nur in Akutsituationen. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie weiteres Interesse haben, wie eine CGM-gesteuerte Insulinpumpentherapie vom Patienten ausgeführt werden können, können Sie meine Homepage, meine Ideen-Homepage besuchen unter www.diabetestherapie.at. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke für diesen schönen Ausflug in die Zukunft und in die Hochtechnologie. Vielleicht die Frage, können Apps von Drittanbietern verwendet werden?
Gut, ja, das HbA1c obsolet sicher nicht. Okay. Aber wir drehen uns hier bei Patienten, Sie haben gesehen, ich habe die mittlere Glukose gezeigt, wo man hinkommt. Das sind Patienten, die in der Regel ein HbA1c unter 6,5 erreichen und die natürlich oder unter 6,8 irgendwie sowas in den Bereich kommen, die alle, wenn die das recht adäquat und engagiert betreiben und dann haben die höhere Werte mal über 3, 4, 5 Tage, haben die durchaus mal 7,1. Also diese Abschwächung kann sein. Natürlich sieht man auch eine schlechte Stoffwechsellage, wenn einer ein HbA1c von 8 mit zum System kommt und man sieht, die mittlere Glukose ist 200, dann ist das Ganze logisch. Insofern ist der HbA1c nicht obsolet, spiegelt die exakte Stoffwechsellage nicht mehr so genau wider. Das ist das Problem des HbA1c. Also wir bestimmen ihn weiter natürlich, den HbA1c, um eine Groborientierung zu haben. Systeme können auch mal nicht adäquat funktionieren, muss man klar sagen.